Du bist wie deine Mutter oder du bist wie dein Vater oder ich werde niemals so wie meine Mutter werden. Niemals werde ich so wie mein Vater werden. Vielleicht sind das Sätze, die du auch schon mal gehört hast und dann erschrickst du dich, wenn du erkennst, oh, irgendwie bin ich es gerade doch geworden oder oh Gott, mein Vater ist genauso wie mein Vater oder wie meine Mutter. Warum ist das so? Warum ziehen wir Leute in unser Leben, die uns eigentlich genau das bescheren, was wir doch gar nicht haben wollten? Ich freue mich heute sehr, mal diesem Thema auf den Zahn zu fühlen, habe dazu eingeladen Claudia Morgenroth. Und du darfst sehr gespannt sein, weil Claudia ist auch vom Fach, was wir beide dazu zu sagen haben. Also bleib sehr gerne dran, bis gleich! Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Heute geht es um das Thema, du bist wie deine Mutter oder du bist wie dein Vater. Oder du bist dein Vater oder du bist deine Mutter. Und ich wollte das doch alles überhaupt gar nicht. Aber warum ist es so? Ich habe zu Gast heute Claudia Morgenroth. Claudia ist Coach für Bewusstsein und begleitet frühkindliche Bindung und Entwicklungstraumata. Eigentlich genau ähnlich wie ich. Und ich freue mich sehr. Claudia, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und bin gespannt, was wir jetzt miteinander machen. Und ich das auch. Thema, ja, also das Thema ist ja, du bist wie deine Mutter und du bist wie dein Vater. Das kennen wir alle. Mhm. Wenn uns das unser Partner irgendwann immer wutentbrannt um die Ohren schmeißt, umgekehrt, wie er zu unserem Partner sagt, du bist wie deine Mutter. Kennen wir ja alles. Diese schönen Spielchen, die wir da spielen.
Oh,
und das tun wir, wir suchen uns unbewusst. Unbewusst heiraten wir unsere Väter, unbewusst heiraten wir unsere Mütter. Und wenn jetzt welche sagen, na, das stimmt gar nicht, ich habe mir genau das Gegenteil von meinem Vater gesucht. Habe ich früher immer gemacht oder gedacht, wäre so. Ja, es gibt dann schon bestimmte Dinge, auf die ich sehr geachtet habe, dass dies eben so nicht bei meinem Partner sind. Und früher oder später habe ich aber festgestellt, na, es passt jetzt doch nicht. Es ist, es liegt doch an mir. Es ist ja, mein Partner ist mein größter Spiegel.
Das stimmt.
Also eine Partnerschaft ist sehr gut, weil er ist das größte Geschenk.
Absolut.
Er ist mein Spiegel.
Absolut, ja.
Und wir machen alle diesen Fehler, wir wollen unbedingt den Partner ändern und kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe, dass wir nur uns selbst ändern können.
Das stimmt.
Dass der Partner als Spiegel fungiert und er wirklich unser größtes Geschenk ist.
Mhm. Was glaubst du, wann fängt es an, dass wir eigentlich sagen, oh Gott, ich will nie so werden wie meine Mutter oder ich will auf keinen Fall so werden wie mein Vater? Weil die ersten Jahre wollen wir ja genau das. Weil wir vergöttern unsere Eltern, ja.
Müssen wir auch. Also sagen wir mal, die ersten 4,5 bis 5 Jahre hast du null Chancen. Du wirst so geprägt, du bist auf deine Eltern eingenordet. Du hast gar keine andere Chance, weil du musst überleben.
Absolut.
Es gibt kein Wesen unter diesem Himmel, das abhängiger ist von seinen Eltern wie wir Menschen.
Das stimmt.
Und wir tun alles, um uns die Aufmerksamkeit und die Liebe unserer Eltern zu erhalten, zu erkämpfen, zu erschaffen.
Und wir glauben denen ja auch alles.
Alles.
Die ersten Jahre, ne? Egal.
Alles.
Egal, was sie uns erzählen. Wir glauben es.
Genau. Und wir sind, wir sind die ersten 5 Jahre, also wir sind unsere Eltern. Wir sind 50% unsere Mutter, 50% unser Vater. Je weiter die voneinander kollidieren, also je uneiniger die sich sind, desto größer ist das Spannungsfeld, in dem dieses Kind zerrissen wird.
Das stimmt.
Wenn die Eltern relativ homogen miteinander sind, ist es noch einfacher. Aber wenn jetzt die Mutter, was weiß ich, schwarz ist und der Vater ist weiß, dann ist dieses Spannungsfeld dazwischen riesig und das zerreißt die Kinder wirklich innerlich, weil sie wollen ja beiden dienen.
Und, du meinst jetzt schwarz und weiß, nicht im Sinne von Hautfarbe, sondern eher von...
Okay, ich werde nie von Hautfarben reden, weil für mich gibt's Menschen. Okay, und was ich die jetzt für Haut- und Augenfarbe oder Glaubensrichtung oder sonstiges haben, das ist mir vollkommen uninteressant. Entweder du bist Mensch. Okay. Punkt.
Ich wollte es nur gerade, weil das auch ein sehr wichtiges Thema ist oder eins, was mich auch sehr beschäftigt. Also es ging einfach jetzt nur um eine Verdeutlichung von Unterschiedlichkeit.
Genau, es ging um, weil das ist halt der krasseste Beweis. Was natürlich, wie du sagst, wenn jetzt auch noch unterschiedliche Kulturkreise dazukommen, ja, unterschiedliche Prägungen, dann ist es ganz klar, ne? Dann das ist dieses Zerreißfeld, in dem ein Kind dann drin agieren muss, weil es will beiden es recht machen, es will beiden dienen. Mhm. Und wenn die Eltern so unterschiedlich sind, dann verrennt das sich da drin.
Ich merke gerade, aber das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge, weil das ist ja eins der Dinge, die wir langfristig ja erleben werden durch die Völkerwanderung, die wir haben seit ein paar Jahren. Ich glaube, ist das unsere Zukunft. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Aber auch ein sehr spannendes, muss ich sagen.
Ja. Stimmt, da kommt auch noch einiges auf uns zu. Ja.
Absolut.
Absolut, ja.
Okay, Vater schwarz, Mutter weiß.
Also nicht Hautfarbe. Ganz langsam. Nix Hautfarbe, sondern was soll ich sagen? Oder wir könnten das so ausdrücken. Es Täter und Opfer. Meine Mutter war zum Beispiel nach außen hin das klassische Opfer. Mein Vater nach außen hin der klassische Täter. Das ist so, wie sich's nach außen gezeigt hat, wie ich es als Kind erlebt habe. Raffiniert ist nur, wer denn da war, denn Beißer war, dass mein Vater zum Täter wurde. Und dann haben wir wieder das gleiche, Täter und Opfer gehört zusammen. Und ein Opfer ist immer auch ein Täter.
Es gibt keinen Täter ohne Opfer sein.
So ist es, die gehören zusammen. Und ein Opfer ist im Gegenteil, ein Opfer ist sogar ein krasser Täter, wenn sie sich in Depressionen verlieren, wenn sie sich in Krankheiten verlieren, dann haben die Fäden in der Hand.
Ist ihnen nur nicht bewusst.
Es ist ihnen nicht bewusst und genau das ist das Thema. Uns ist alles das, was wir treiben als Erwachsene, uns ist das nicht bewusst. Wir machen diese Prägungen, diese Rollen, diese Muster, die wir gelernt haben. Wir wiederholen die bis zum Exzess an unseren Partnern, an unseren Kindern. Mhm. Und dann fliegt uns das Ganze irgendwann früher oder später fliegt uns das ja um die Ohren. Mhm. Meistens rennt Frau rennt davon, Mann rennt davon, die Kinder rennen davon, der Arbeitsplatz ist nichts mehr da. Und dann ist dieses, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Diese Frage wird entweder gar nicht erst gestellt oder sie wird outgesourced. Aber natürlich hat es etwas mit einem selber zu tun.
Mhm. Bleiben wir nochmal bei der, jetzt gehen wir so schnell schon weiter. Ich war ja bei der Frage, wann fängt es an? Also wir haben schon gesagt, so die ersten 5 Jahre sechs Jahre glauben wir, alles, was uns erzählt wird. Wir vergöttern unsere Eltern, wenn es gut läuft. Ne? Mhm. Also sagen wir mal, wenn es brauchbare Eltern sind. Aber wann geht das los, dass wir wirklich sagen, so wir stellen uns dagegen oder wir wollen das so alles gar nicht?
Ich würde sagen, die Dagegenphase ist dann die Pubertät, wo wir so richtig anfangen, so wie die wäre nicht, garantiert nicht. Mhm. Und das wäre eigentlich eine sehr gute Phase, wenn Kinder so richtig in die Revoluzzerphase dürften. Das wäre schön.
Das wäre schön.
Wäre schön und das wäre auch eine ganz wichtige Phase.
Aber ist ja nicht gewollt, so wirklich.
Das ist nicht gewollt, weil mittlerweile sind die Eltern ja Best Friends. Es ist ja nichts mehr, wo man sich abgrenzen kann, wo man wirklich auf Krawall gehen kann, wo man richtig es passiert, sondern die Eltern sind Best Friends. Da findet gar keine Trennung, keine Abnabelung statt.
Ah, das ist spannend. Das heißt, du an deiner, wenn ich, ich sehe dich ja noch dabei, das sehen ja die Zuhörer jetzt nicht. Das heißt, du findest diese Entwicklung, dass die Eltern eigentlich eher sich als Freunde ihrer Kinder sehen, kritisch.
Grausam. Grausam. Okay. Also es ist tödlich, um ehrlich zu sein, deine Mutter ist nicht deine beste Freundin und dein Vater ist nicht dein bester Freund. Das ist eine Verschiebung der Rollen. Der Lebensfluss geht von oben nach unten. Das heißt, die Eltern geben an ihre Kinder. Und was wir jetzt zur Zeit haben, das ist eigentlich quasi eine Vergewaltigung der Kinder. Es ist so, dass die Kinder in dem Moment, dass die Eltern sich ihre Kinder zu ihren besten Freunden machen, das ist eine krasse Rollenverschiebung.
Das
geht nicht. Das ist, ja, pass auf, der Fluss fließt von oben nach unten. Und was machen die Kinder? Die versuchen, Wasser nach oben zu schöpfen. Das ist gegen die Natur.
Okay.
Und ich sehe das immer wieder, in meiner Kindheit war es auch so, auch ich habe Wasser nach oben geschöpft, weil meine Eltern von mir, ich habe gedacht, ich muss sie retten, vor allem meine Mutter. Ich muss sie retten. Und das reibt die Kinder regelrecht auf. Und dann verschieben sich die Rollen. Du läufst gegen das Naturgesetz. Denk immer an diesen Fluss, der fließt von oben nach unten. Mhm. Das ältere Geschwister gibt den kleinen Geschwister. Niemals umgekehrt. Das merkst du ja immer, wenn, ich weiß nicht, hast du früher Familienaufstellungen besucht oder gemacht? Das siehst du ja immer, das Drama, was da daraus
Ich gehe gerade so in Gedanken, kriege ich gerade tatsächlich so die Familien auch durch, die ich so kenne oder die ich auch in der Arbeit so erlebe. Und ich muss tatsächlich auch sagen, diese Bewegung von Eltern möchten die Freunde ihrer Kinder sein. Also Mütter sehen häufig ähnlich aus. Ne, dadurch, dass die Mütter immer jünger bleiben, irgendwann gibt es so eine Adaptionsphase irgendwie, wo wenn die Kinder über 20 sind, dann sehen die sich immer schon ähnlicher.
Ja, natürlich. So, ne? Und es ist auch sehr viel Narzissmus in diesen Beziehungen. Das ist sehr unguter. Die Kinder werden teilweise zum Statussymbol, sie werden benutzt und Missbrauch ist ja ein weites Feld, das wurden wir auch. Also auch in meiner Generation ist das sehr da, dass Kinder zu dienen hatten, entweder für ein Statussymbol, und auch für die Launen der Eltern zuständig sind. Das heißt,
was ist deine Hypothese dahinter? Also was glaubst du, was ist der Anreiz der Eltern? Weil sie meinen das, glaube ich, in guter Absicht. Also wenn
natürlich,
sie meinen das in absolut guter Absicht. Und das würde ja auch ein bisschen unserer Hypothese, dass wir eigentlich sagen, so du bist wie deine Mutter oder du bist wie dein Vater, ja eher in so einer kritischen Haltung dem ja fast entgegenwirken, ne? Wo die Kinder ja eher sagen, oh, es ist toll, ich bin wie meine Mama. Guck mal, aber wenn ich meine Mutter ja so glorifiziere,
Also es geht damit schon los, dass ich bin jetzt auch nicht dazu da, dass ich mache kein Elternbashing. Also ich mache kein Elternbashing. Gar nicht. Weil das ist nicht die Lösung. Aber du musst unterscheiden zwischen dem inneren Kind und dem Erwachsenen jetzt. Was jetzt zur Zeit ist, dass wir sind alle sehr, sehr kindlich. Es ist erwachsen, bedeutet nämlich Verantwortung zu übernehmen. Und wir hängen alle in diesem Kleinkind noch rum. Wir wollen keine Verantwortung übernehmen. Wir scheuen die Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser. Und dann habe ich die Klassiker, was habe ich schon, Männer gehabt, die sagen, 50 sind, einen tollen Job haben und Haus und Kinder und Frau und der mir dann erzählt, was willst du eigentlich mit deiner Verantwortung im Geschäft, also in der Arbeit, das und das machen, ich verlasse meine Frau nicht, ich bezahle für die Kinder, ich sorge für das Haus und dann fahre ich noch am Sonntag mit meinen Eltern und den Schwiegereltern in die Kirche. Also wirklich, und dann kriegt der Sohn Hals. Und dann sage ich, ja, du hast recht. Du hast unglaublich viel Verantwortung im Außen. wo ist denn die Verantwortung für dich? Wo ist deine Wahrhaftigkeit? Wo schaust du mal wirklich hin, dass du dir bewusst wirst, was du da für Rollen nachführst? Und wenn du das Beste ist, nach außen schaut es immer alles so wunderschön aus. Er hat ein Haus auf dem Land, gell? Hat die adrette Frau, hat die zwei großen Kinder. Nur wenn du dann mal am Lack kratzt, was ist denn da dahinter? Der schläft schon seit 10 Jahren nichts mehr mit seiner Frau.
Aber mit der Sekretärin.
Weil die heutigen Männer, die haben da gar keine Zeit mehr dazu. Die sind so ausgelutscht, dass wenn du da auch noch mit einer Sekretärin kommst, da reiten sie gar nicht mehr. Das ist.
Ich glaube, dass das Landleben ist echt anders als das Stadtleben.
Ja, klar. Logisch.
Also ich glaube, dass die Männer in der Stadt da irgendwie mehr Zeit für haben.
Nee, Landleben ist nochmal was anderes. Das ist immer, wo du auch lebst. Ne? Was
das stimmt.
Ja. Klar, es gibt regionale Unterschiede. Klar.
Ich glaube, aber hier in der Stadt ist eher das prägende Bild von Alleinerziehenden. Von Menschen, die auch mit Kindern oder Patchworken halt. Also ich glaube, das ist tatsächlich in einer, also ich wohne ja in Köln und ich habe hier wirklich das Gefühl, dass es vielleicht nicht so viele Familien gibt, die dauerhaft lange zusammenbleiben, aber Familien gibt, die immer wieder so zusammenfinden. Ne? Also so dieses Patchworken erlebe ich hier wirklich sehr groß. Aber auch viele Alleinerziehende, sei es Alleinerziehende, also noch mehr Mütter als Väter. Aber es sind so unendlich viele alleinige Haushalte. Und da sehe ich das auch ein bisschen, dieses Freundschaftsmodell, was du so gesagt hast. Wir sind die besten Freunde. Das sehe ich tatsächlich bei Familien auch, aber ich sehe es tatsächlich mehr bei Alleinerziehenden. Und auch hier kein Bashing, kein gar nichts, ne? Es ist wirklich nur mal ein Bild, was wir beschreiben. Da sehe ich das tatsächlich hier vermehrt, aber auch weil mein Blick vielleicht da einfach ein anderer ist. Ich komme vom Land, aber ich lebe seit vielen Jahren eher in Großstädten.
Ja. Ja gut, ich bin in Bayern, war hier in Franken groß geworden, 18 Jahre Oberbayern, viel Österreich unterwegs. Ich war hauptsächlich im südlichen Bereich. Also was in Norddeutschland abgeht, ist mir relativ fremd. Also ich bin in diesem südlichen Österreich, Oberbayern, in dem Bereich unterwegs und da ist die Prägung wirklich noch eine andere. Das ist ein anderer Farbunterschied.
Ja, glaube ich auch.
Und aus diesem Kreis komme ich her und da kenne ich mich aus. Wie es jetzt in Berlin in einer Großstadt ist, kann ich gar nicht mitreden. Weiß ich nicht. Keine mitreden, würde ich auch nicht, zieht mir auch nicht hin. Ich gehe da mal ganz gerne mal. Natürlich besuche ich das mal und schaue mir das an und dann, ja, schön. Aber jetzt bin ich froh, wenn wir haben darf.
Ich glaube, in den Beziehungsmodellen unterscheidet sich das gar nicht so groß. Also auch da, also diese Sätze von wegen so, oh, ich will auf keinen Fall werden wie meine Mutter oder wie mein Vater und merkt dann aber doch, ich ziehe einen Partner an, der aber eigentlich genau das ist. Ich glaube, das hast du da auch. Das ist, glaube ich,
Das ist überall. Es geht nur die regionalen Farbunterschiede.
Genau, ja.
Und was soll ich denn jetzt sagen? Also wir leben ja auch unterbewusst und das ist krass, dass man draufkommt. Und zwar dieses Unterbewusste, siehe her, Mama, ich mache es wie du, liebst du mich. Siehe her, ja, Papa, ich mache es wie du, liebst du mich. Und diesen Satz zu dir zu nehmen, den mal wirklich wirken zu lassen, wirklich erstmal reinzulassen ins System, der hat eine unglaubliche Macht. Und ich habe das an meinen Ex-Mann erlebt. Mein Ex-Mann sitzt jetzt im Rollstuhl wie sein eigener Vater. Und da wollte er hin.
Oha.
Das war krass. Das erste Mal habe ich ihn noch das Leben gerettet und ich habe ihn das Leben gerettet, aber nicht, weil ich so gut Herz-Lungen-Massage kann. Weil ich habe immer diese tollen Vorahnungen. Und wie ich dann seine Mutter kam dann dazu und hat gesagt, oh, heute vor 20 Jahren ist sein Vater gestorben. Oh, oh. Und in dem Moment wusste ich, aha, daher weht der Wind. Da geht's los. Und dann habe ich diese Verbindung gehalten. Und mein Mann war schon, der war schon jenseits, er war schon weg. Und er hat es sehr, sehr gut überlebt. Bis halt auf Depressionen, also da habe ich keine Chance gehabt, da konnte ich ihm nicht helfen. Ich war damals auch, wusste ich noch viel zu wenig über frühkindliche Traumata. Ich war unbewusst. Wenn ich damals schon gewusst hätte in unserer Ehe, was wir für Nummern abfahren, welche Rollen wir spielen, wir wollen das Beste und machen die größte Scheiße, weil wir unbewusst sind, weil wir es nicht können, weil wir es nicht begreifen, dass wir in einen, dass wir ein Spiel nachspielen. Weil uns Menschen ist das bekannte Elend dreimal lieber wie das Unbekannte. Wir sind in diesen Elend, das wir kennen. Das ist Nestwärme, da fühlen wir uns wohl.
Das ist das Problem, ja.
Und da wollen wir nicht raus. Und dieses, dass man, dieses sich auch bewusst sein, Mensch, was mache ich denn da eigentlich? Wo kommt das her? Und was hat es mit mir zu tun? Von wem habe ich das? Schuldzuweisungen sind gleich gemacht. Und es geht wirklich darum, dass wir uns entwickeln. Und zwar entwickeln in dem Sinn, dass wir uns aus diesen ganzen Verstrickungen, Mustern, diesem ganzen Geraffel rauswinden und sehen, Mensch, was fahre ich da für eine Nummer ab?
Das stimmt.
Und ich habe mit meinem Mann die Ehe, die wir hatten von Anfang an keine Chance und haben sie aber genutzt. Und was ich wirklich sagen muss, wir haben es geschafft, obwohl wir keine Chance hatten. Wir sind sehr anständig beide gewesen. Das war unser, also wir waren immer oberhalb der Gürtellinie. Würde und wert, Anstand, sehr viel wert.
Sehr viel wert.
Und das Beste ist nur dieses, schau her, Papa, ich mache es wie du. Liebst du mich? Mein Ehemann hat dann 3 Jahre, also 8 Jahre später, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort, nur andere Frau.
Sehr gruselig.
Ja, ja, das ist, wir laufen alle so. Das musst du dir bewusst werden. Das ist krass, aber das ist bei jedem so. Und wie gesagt, 8 Jahre später, gleicher Ort, gleiche Zeit, andere Frau, hat er es wieder. Ist er wieder in dieses Ding reingefallen. Er hat aber extra dafür gesorgt, weil wir hatten miteinander noch Kontakt, dass ich wirklich weit genug weg war.
Oh Gott.
Dass ich diesmal den Plan nicht versau.
Also diesmal ja, durfte er seine Lernerfahrung machen. Diesmal ja.
Und hat dann und war dann ein halbes Jahr im Bachkoma.
Wow.
Okay. Und wir waren noch verheiratet. Weil wir waren schon 3 Jahre getrennt, aber wir waren immer noch verheiratet. Und ich weiß noch, wie ich dann bei ihm am Bett stand, wo er das Wachkoma gehabt hat. Mich hat es damals so zerrissen, wo ich mir gedacht habe, mei, dafür habe ich das Leben gerettet, gell?
Und das, ja.
Und im Nachhinein, jetzt, wo ich mit Traumata auskenne, mit diesen, was mache ich meinen Eltern nach, gehe ich sehr in Verständnis damit, sehr in Liebe damit, weil das war der Weg, den er gewählt hat. Und auch den Respekt für den Weg, den er gewählt hat.
Aber du beschreibst jetzt einen Weg, dass, also für mich hört sich das so an, dass er die Liebe, die er sich gewünscht hat, nicht bekommen hat und dass er deshalb diesen Weg geht.
Natürlich, denn gerade diese Liebe, die wir uns wünschen, kriegen wir alle nicht. Wir leben hier alle im Mangel. Wir kriegen nicht die ungeteilte und volle Aufmerksamkeit, die wir bräuchten. Und das Beste ist, du kannst die beste Mutter der Welt haben. Du kannst Florence Nightingale als Mutter haben. Irgendwann muss ich versorgen, das haut gar nicht hin. Was natürlich schon ist, in der Art, wie jetzt zurzeit erwachsen geworden sind. Ich zum Beispiel, ich bin ja diese typische Kriegsenkelgeneration. Das heißt, du hast hochtraumatisierte Eltern, allein schon über den Krieg. Ja. Da ist die eigene Kindererziehung ja noch gar nicht dabei. Die sind ja schon traumatisiert nur über den Krieg. Dann deren Eltern angestellt haben, ist ja nochmal ganz anders platt. Also meine Opa und Oma. Und diese Generation, diese Kriegsenkelgeneration, die jetzt wieder ihre eigenen Kinder bekommen hat, die es unbedingt besser machen wollte und deshalb die Freunde ihrer Kinder sind und nicht mehr die Erzieher. Mhm.
Weil also, sie diese Rebellion auch nicht wollen.
Diese Rebellion auch nicht wollen, weil sie es auch nicht aushalten, wenn ein Kleinkind zum Beispiel in der Trotzphase ist, in der Wutphase ist oder schreit oder in seinen emotionalen Ausnahmezustand ist. Die Eltern halten den Schmerz nicht aus. Und zwar die Eltern nicht.
Ja, das stimmt. Ja.
Und was heißt Trauma? Trauma heißt eigentlich nichts anderes als Verletzung. Und das heißt, das Kind mit 2 oder 3 oder auch 1,5 Jahren ist in einen emotionalen Ausnahmezustand, den es alleine nicht erwerkeln kann.
Genau, es kann nicht kämpfen, es kann nicht fliehen, es muss einfach da gerade durch.
Genau, ja. Muss da gerade durch. Was bräuchte es in diesem Moment eigentlich? Körperkontakt.
Bindung.
Die Mama, Bindung. Die Mama nimmt es, Körperkontakt, nimmt es in den Arm und sagt, alles, was jetzt ist, darf da sein und hält diesen Zustand aus. Da geht es um diesen Zustand aushalten, nichts mitmachen, sondern da sein lassen. Ist das Kind jetzt wütend? Ist es in Tränen aufgelöst? Sondern dieser Zustand da sein zu lassen.
Egal wie lange es dauert.
Einfach nur da sein zu lassen, das halten die Eltern nicht aus.
Nee.
Weil sie ja dann, weißt du warum? Weil sie an ihre eigenen Schmerzen erinnert werden.
Das auch?
Weil wir wollen ja nicht mehr, wir haben uns als Kleinkind geschworen, wir kamen in öfter solche Situationen, in diese Verletzungen rein, wo wir alleine mit diesen Zuständen waren. In diesen emotionalen Zuständen und wir waren alleine da drin. Das heißt, selbst wenn die Mutter da war, hat sie uns aber trotzdem nicht geholfen.
Weil sie die emotionale Bindung nicht
hatte. Genau. Und wir haben dieses, das will ich nie wieder erleben, das Todeszone. Todeszone, wollen die Kinder nicht mehr rein. Und wenn sie dann erwachsen sind und kriegen das von ihren eigenen Kindern gespiegelt, triggert genau das sie an.
Das glaube
genau
ich auch.
Das triggert. Und das geht gar nicht. Da wollen sie nichts mehr hin. Und was machen sie dann? Sie unterdrücken es. Dann irgendwas fällt ihnen ein. Früher gab es vielleicht eine Molle Schelle oder einen Batscher. Jetzt gibt es halt ein Eis oder sonst irgendwas. Ablenkung.
Also ich glaube, es ist ganz sicher ein Grund und vielleicht ist es tatsächlich auch der Hauptgrund. Ich habe häufig aber auch das Gefühl, dass sie so tief auch damit beschäftigt sind, die Kontrolle zu behalten, dass sie gucken, wie ist es in der Außendarstellung, weil sie kennen, dass die Eltern halt so sehr im Außen halt agiert haben.
Warum?
Gott, ne, warum? Was machst du? Warum? Na klar.
Genau. Ne, wo kommt es her? Warum sind wir Kontrollfreaks?
Genau, absolut.
Ist ja klar. Pass auf, wenn du ein Erlebnis hast, wo du als Kind alleine warst in deinen Ausnahmezustand, dann hast du diese Wächter, wo sagen, dieses will ich nie wieder erleben.
Erleben.
Und das werden die Kontrollfreaks, weil du bist ja dein ganzes Leben dann damit beschäftigt, die Situation zu kontrollieren.
Du willst es im Griff
damit
haben.
Damit du da nicht mehr reinkommst.
Exakt, ja.
Und Kontrollfreaks, was wir jetzt ja verstärkt haben.
Wir sind ja
so eine rigide Gesellschaft. Auch rigide ist ja dann die 5. Körperform. Ich weiß nicht, ob du dich mit den 5 Körpertypen auskennst.
Nee. Welche meinst du?
Das ist ein richtig extra Podcast. Das ist eine richtige Hausnummer. Wo dir auch die Augen aufgehen. Boah, das ist so gigantisch. Aber es geht jetzt um Kontrolle. Wir sind alle in dieser Kontrolle drin, damit wir eben nicht mehr an unsere schmerzhaften Gefühle erinnern werden.
Das ist echt krass. Ja. Das ist ja auch der Teil, der es so schwierig macht. ne, auch generell Partnerschaften zu führen. Also das ist ja der Teil, der in meinem Erleben ja halt, also der Hauptbestandteil meiner Arbeit ja ist, dass Menschen an irgendwelchen Stellen dicht machen, wenn sie merken, oh, ich habe es eben nicht mehr im Griff oder ich kann es nicht kontrollieren. Dann wird zugemacht oder es wird bestraft oder es wird gekämpft oder es wird gegangen, was weiß ich.
Du hast, pass auf, du hast 3 Überlebensstrategien, 3 Stück. Das ist der Kampf, das ist die Flucht. Da musst du aber ein gewisses Alter schon erreicht haben.
Das stimmt.
Und du musst reflektieren können. Oder um flüchten zu können, müsstest du zumindest schon mal krabbeln können.
Genau. Und du musst reflektieren können.
Der dritte, und das ist dieser Todstellreflex.
Genau, Todstellmann, ja.
Ihr kennt es ja aus dem Tierreich, wenn eine Antilope nicht kämpfen kann oder nicht flüchten kann, dann stellt sie sich tot. Manchmal funktioniert das.
Ja, ist erfolgreich.
Und das heißt, dieses Wesen, das sich totzustellen hat, das ist so klein und hilflos, dass nur das ihm übrig bleibt.
Ja, Todmannstellung, genau.
Und jetzt ist es so, Todmannstellung, aber im Körper selbst rennt das Adrenalin ohne Ende.
Ja, weil es ist eine äußere Passivität.
Das rennt. Das innen und außen sind sie wie tot. So, ich bin zum Beispiel aus meiner Prägung heraus, mich hat es erwischt, ich war so klein, ich konnte weder kämpfen noch flüchten, ich bin der klassische Todsteller. Und das ist dieses nach außen, diese Maske aufsetzen, das heißt, ich bin nicht mehr für die anderen zu erreichen und habe quasi der von außen sieht das aus, als hätte ich ein Pokerface. Von außen eine völlig undurchdringliche Wand, ein Pokerface. Innen drin, höchste Not, sieht man aber nicht von außen. Und wenn Menschen vermeintlich denken, da ist ein Pokerface mir gegenüber, dann drehen die richtig auf.
Ja.
Dann kommen zum Beispiel die Typen, die eher in Kampf gehen, die drehen dann richtig, weil die Kämpfer brauchen ja etwas, was agiert, was ihnen eine Reflexion gibt. Und jetzt prallen die da an dieser Mauer ab und drehen ja dann erst richtig auf. Die werden ja dann richtig, da kommt ja dann richtig Zunder darüber und haben keine Ahnung, dass der innen drin komplett in Adrenalin verloren ist. Und das sind die, wie gesagt, das sind die Todsteller, die es zu früh erwischt hat, die gar keine andere Chance hatten. Und du kannst alle 3 Überlebensstrategien. Können tun wir alles. Ich kann auch kämpfen, ich kann auch flüchten, aber wenn es hart auf hart kommt, falle ich grundsätzlich, wenn es wirklich um die Existenz geht, falle ich in den Todsteller rein.
Ja, klar. weil das Muster ist, was dir geholfen hat, rauszukommen.
Genau.
Du willst immer das, was du damals gewählt hast, um es zu überleben. Also du hast dich für irgendeine dieser Möglichkeiten entschieden und die dich da rausgerettet hat, das ist deine favorisierte dein favorisierter Weg halt. Das Problem ist ja nur, du weißt es nicht. Das ist ja das also das ist ja das Verflixte.
Ist mein Job, dir das bewusst zu machen.
Genau.
Das ist mein Job. Dafür bin ich dann zuständig, dass ich mit ihnen in dieses Kleinkind reingehe, dass ich mit ihnen ins Bewusstsein reingehe und dass sie auch ihren Partner dann aus einem anderen Blickwinkel sehen, ihre Kinder aus einem anderen Blickwinkel sehen, ihre Chefs oder Chefinnen aus einem anderen Blickwinkel sehen, die Kollegen. Weil wir wiederholen ja diese Muster so lange, bis mir eine gefühlte Erlösung reinbringt. Darum wird der ganze Schwachsinn wiederholt und wiederholt.
Absolut. Das Perfide daran ist nur, du musst es erstmal verstehen, dass du selber dieses Muster hinterfragen kannst. Weil wenn du dissoziierst, also wenn du dich so rausbeamst, abspaltest, weil das Gehirn geht ja weiter, auch wenn du in der Todmannstellung bist, du denkst dich nur aber woanders hin, aber du spaltest es komplett ab.
Ja.
Und in deinem Gehirn gibt es einfach diesen Nebel, ne, durch diese, also ich sag mal, da wird halt in dem schlimmsten Moment geht eben die Nebelmaschine an und trennt dich eben halt auch von dem Schmerz und du hast keinen Zugang. Und das ist ja das, was die Leute dann auch beschreiben. Wenn, ne, dieses Pokerface ist da, aber du hast keinen Zugang zu dem Schmerz dahinter. Du merkst nur, alles ist in Aufruhr, alles ist im Chaos, aber du kriegst das Gefühl nicht, weil das abgespalten ist. Und dann zu sagen, zu jemandem zu gehen, zu sagen, hey, bitte bring mich zu diesem Gefühl, weil ich muss an das Gefühl kommen, um es auflösen zu können.
Es gibt zwei Methoden, die hervorragend dafür geeignet sind, und zwar immer in den Körper zu gehen, also im Körper
zu bleiben.
Wir wissen,
dass es geht, Claudia, aber die Menschen,
ist mir schon klar, dass das ist ja logisch, weil du bist in der Todeszone, hab doch mal Verständnis für die Menschen, sie sind Todeszone, die sind da drin, die sind absolut, und in dem Moment, wo du in der Todeszone bist, ist das Hirn ausgeschaltet. Wenn du im Überlebensmodus bist, kannst du nicht denken. Das geht nicht. Und wenn dann Frauen mir immer erzählen, ja, der steht da, ihr Mann, und guckt wie der Ochs am Berg, dann ist klar, ne? Die Frauen drehen ja dann erst richtig auf und der Mann steht da und macht gar nichts.
Nee, weil er es nicht versteht.
Und das ist das Thema, dass der gerade weg ist und wirklich in seiner Hilflosigkeit gefangen ist. Sie dreht auf. Und wenn du dann so einen Vater gehabt hast, wie jetzt zum Beispiel ich, der dann halt auch zwei Kopf größer ist, eine andere Körperklasse ist, ja, irgendwann rutscht denn halt an die Hand aus, weil der sich gar nicht anders zu helfen weiß.
Oder er greift auf was zurück, und da wären wir wieder am Anfang, er greift auf das zurück, was er gelernt hat, damals in seiner frühkindlichen Prägung, weil Vater hat das auch schon gemacht, und dann wird das auf einmal wieder existent, weil er nichts anderes hat, was ihm zur Verfügung steht. Und das ist ja dann der Kasus Knaxus, wo dann auf einmal die Erkenntnis kommt, jetzt bin ich doch wie mein Vater und ich wollte doch nie so werden, weil er nichts anderes gelernt hat, um mit so einer Situation umzugehen, weil ihm nichts anderes zur Verfügung steht.
Da hilft dir nur Bewusstsein und ehrliches Mitteilen. Also was ich sehr Partnern empfehle, ist dieses ehrliche Mitteilen, also diese Hauptkörperzentren. Was denkt mein Kopf? Was fühle ich? Was spüre ich? Spüren ist dann im Körper. Gucken und sich das mitzuteilen und da wirklich ein Ritual draus zu machen. Und zwar gehört da eins dazu, einmal meine Körper Zustände dieser drei Hauptzentren mitzuteilen. Und der andere hat nichts anderes zu machen, als aufmerksam zuzuhören. Und natürlich reden wir immer nur von ich. In dem Moment, wo du in einem Du bist, bist schon raus aus der Nummer. Ist schon rum. Ich denke gerade, ich fühle gerade, ich spüre gerade in meinem Bauch. Der andere hört nur zu. Es gibt keine Nachfragen, es gibt keine Rechtfertigung, kein gar nichts. Weil das sind genau diese Zustände, dass du brauchst dann auch diesen Zuhörer.
Absolut.
Weil genau
absolut.
Das kennst du aus deiner Kindheit nicht, dass du mal sagen konntest, was wirklich mit dir ist. Du dürftest ja nicht sagen, dass du Angst hast. Du dürftest ja deiner Mutter nicht sagen, dass du ihre Schwester zum Kotzen findest. Weil es war ja ihre Schwester. Das wollte nämlich deine Mutter nicht hören. Und du dürftest auch nicht zu deinem Vater sagen, weißt was, Vater, es war schön mit dir, ich gehe jetzt. Ne? Du warst denen ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Und dieses, du hast es so, bist es so gewohnt, dass du nicht sagen darfst, was wirklich in dir ist.
Absolut, ja.
Und es ist, wenn du jetzt über dieses ehrliche Mitteilen, wenn du da Gruppen hast, wenn da Leute sitzen mit 50, 60, 40 Jahren, wie hart die sich tun, zu kommunizieren, was absolut, ist denn jetzt gerade mit mir? Und zwar nicht irgendwelche Geschichten, sondern was ist jetzt? Was denkst du, was fühlst du, was spürst du? Punkt. Und sonst gar nichts.
Ich glaube, das fällt Männern noch schwerer als Frauen. Also ich sehe schon mehr Männer auch sich dahin bewegen, aber immer noch weniger. Also es sind immer mehr Gruppen, da sind immer mehr Frauen, aber es sind immer noch weniger Männer.
Weil die, der kommt, weißt du warum? Weil der andere Part ist ja dieses Zuhören. Dieses Zuhören. Und die Frauen möchten ja immer verändern.
Und Männer möchte mal Lösungen präsentieren.
Genau, und der zweite Part, dieser ganz wichtige Part, ist ja dieses Zuhören, und zwar ohne Kommentar, ohne Nachfragen, einfach nur durchlaufen lassen. Weil die Heilerfahrung ist ja, du darfst endlich mal sagen, was wirklich Sache ist, und es wird aktiv gehört. Aber keine Rechtfertigung, keine Nachfrage, kein Ganz, einfach mal so stehen lassen.
Und auch keine Lösung bearbeiten müssen und auch kein Ergebnis rausgehen müssen.
Und es geht darum, diese Blockaden, diese emotionalen Blockaden, dass die wieder in Fluss kommen.
Ja, erstmal aufweichen. Ne?
Und weißt du, wir sind so mental unterwegs. Die Verletzungen aus der Kindheit heraus haben auf der emotionalen Ebene stattgefunden. Und wenn du Pech gehabt hast, auch noch auf der körperlichen.
Dann hast du beides den Super-GAU.
Und was wollen wir machen? Wir wollen Verletzungen, die auf der körperlichen Ebene und auf der emotionalen Ebene stattgefunden haben, auf der mentalen Ebene lösen. Das kann nicht funktionieren.
Am liebsten. Wie eine Rechenaufgabe.
Genau, und das kann nicht funktionieren, weil du bist auf der falschen Ebene unterwegs. Das kann nicht funktionieren. Aber die Mentalebene, weißt du, das ist die Kontrollebene, das ist safe, das ist sicher. Da muss ich ja diesen Schmerz nicht spüren.
Und was ich gemeint habe, ist, wir wissen das ja, Claudia, weil wir arbeiten seit vielen Jahren damit. Aber wenn ich das versuche, Menschen zu erklären, dann, also die schon kommen, ich sag mal, die sind ja schon bereit. Aber da draußen laufen einfach so unendlich viele Menschen rum, wo ich sehe, hey, dir könnte geholfen werden und du könntest die glücklichste Beziehung deines Lebens führen. Aber du müsstest diese Bereitschaft mitbringen, mal einmal hinter die Fassade zu gehen. Und da einmal reinzugehen, und es wird dich nicht umbringen, weil du hast es schon erlebt.
Und dann bist du im Missionieren, und das funktioniert nicht. Weil der Mensch muss von alleine drauf kommen. Auf Deutsch.
Das ist ja schon klar, aber ich muss es ihm ja irgendwie mal erzählen, dass es funktionieren kann.
Du kannst aber nur die nehmen, die zu dir kommen, weil die dann erst bereit sind. Das heißt,
die sind
so lange durch die Scheiße getappt, bis sie merken, sie stehen an.
Klar, aber sie müssen ja irgendwann mal trotzdem auch erfahren oder von Leuten hören, dass ihnen das und das geholfen hat oder dass das und das, dass es diese oder jene Methode gibt. Also ich glaube, wir reden einfach auch noch zu wenig darüber, was für Möglichkeiten es gibt oder welche Erfolge man bekommen kann, dass den Menschen einfach klar wird, hey, ein Coaching zu machen oder eine Beratung oder eine Gruppenaufstellung oder das und das kann mir wirklich helfen. Weil viele denken immer, so ein Psycho-Kappes brauche ich alles nicht. Das ist wirklich so ein Teil, wo ich denke, nein. Also ich glaube, da darf es noch viel mehr Bewusstseinsarbeit geben, dass man erkennt, hey, wir haben diese Verletzung, wie du es ganz wunderbar ja auch beschreibst. Es gibt diese Verletzung, das ist alles ganz menschlich, das ist alles ganz normal. Es kommt aus den und den Sachen und jeder hat eine Chance, das aufzurollen. Also dass es wirklich immer selbstverständlicher wird, zu merken, hey, wenn ich an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkomme, ist es okay, mir Hilfe zu holen. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach noch viel mehr Schlange stehen und viel schneller kommen und sich viel weniger quälen müssten. So, ne, ich will auch nicht missionieren, aber ich möchte wach machen. Ich möchte gerne ein Bewusstsein schaffen, dass es okay ist, sich an manchen Stellen Hilfe zu holen, besonders wenn Kinder noch mal mit im Spiel sind.
Ja, ne, da kriege ich dann auch das zu beobachten. Ich war da früher auch so drauf, dieses das nicht sehen können. Dann dieses Elend, dieses sich holen, vor allem wenn ich Menschen gehabt habe mit Kindern, wo ich ja genau weiß, wo es ist. Ich sehe da einmal hin und weiß genau, was Sache ist.
Ja.
Und ich war ja auch lange Zeit als Heilerin auf der Walz unterwegs, wo ich in Familien reingefahren bin. Zeige mir dein, wie du wohnst, und ich weiß, wer du bist.
Wer du bist.
Wenn du in dem Moment in den Familien bist, wenn du im Umfeld bist, dann siehst du, also wenn du es gelernt hast zu sehen.
Ja, ja. Du machst die Tür auf.
Alles, dann weißt du genau, aha, wer spielt welche Rolle, wer spielt welches Spiel. Und du kannst da nur rauskommen, indem du dir dessen bewusst wirst, dass du ein Spiel spielst. Und du kannst nur dich selbst ändern. Du kannst niemals deinen Partner ändern und du kannst niemals deinen Kindern ändern. Und wenn ich mit Menschen arbeite, wo ich damals als reisend unterwegs war und in den Familien war, wenn sich nur ein Baustein ändert, ändert sich das. Sind die Würfel wieder anders gefallen, dann musst du wieder anders mobile reagieren. Und das aber zu halten und in diesen Spannungs, dieses dann am Anfang, dieses Spannungsfeld auszuhalten.
Eine echte Herausforderung.
Es ist eine Herausforderung und ich habe also festgestellt, wo ich unterwegs war, wo ich bei diesen Familien war, allein diese Anwesenheit, ich musste manchmal gar nicht arbeiten im klassischen Sinn.
Das hat schon gereicht, dass du da warst.
Dass da was anderes reinkommt. Es geht darum, dass das Nervensystem, dieses deregulierte Nervensystem, dass da eine neue Erfahrung reinkommt.
Immer, ja.
Und im Endeffekt braucht es ja nur ein reguliertes Nervensystem in dem Moment. Mhm. Du kannst in die größten Traumata reingehen, wenn ein anderes Nervensystem in dem Sinne reguliert ist.
Das stimmt.
Dann passiert Heilung. Und zwar Heilung aus dem Grund, dass etwas Neues reinkommen darf, eine neue Erfahrung. Das setzt aber voraus, du musst es wollen.
Du musst es dir erlauben.
Du musst erstmal eine Entscheidung treffen, eine Absicht. Und das sind die Menschen nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, weil die meisten denken, das ist diese Krux, wenn ich nichts entscheide, kann ich auch nichts falsch machen.
Das stimmt. Ja.
Dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist, dann wird entschieden. Absolut. Dann wird über dich entschieden. Aber dieses aktiv zu sein und die Menschen kommen erst dahin, wenn sie so angerannt sind, wenn sie so aufgestoßen sind, wenn sie so die Schnauze voll haben, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich Schnauze voll, irgendwas passt da nicht. Dann erst ist auch die Bereitschaft da, dass wir überhaupt irgendwas mit ihnen machen können. Ja, aber
das ist so das Blöde, das ist so das, wo ich immer denke, das ist so leider, das geht, die meiste Veränderung passiert tatsächlich über den meisten Leidensdruck.
Über Schmerz.
Und Schmerz. Das ist so schade.
Wir lernen über Schmerz. Du kannst, das ist ein Naturgesetz. Und in dem Moment, wo du da in Widerstand gehst, gehst auch du gegen, du trägst das Wasser nach oben, du machst dich fertig. Ich war in dieser Falle, was du jetzt sagst, war ich auch drin. Da gehen wir als Coaches alle mal rein und da müssen wir aber irgendwann alle auch wieder mal raus. Ich war da drin, auch ich war da drin, ich wollte missionieren und was ich alles wollte und dieses Elend gesehen habe, vor allem wenn ich immer Kinder gesehen habe, da hat man teilweise das Herz zerrissen. Vor allem wenn sie so ähnliche Konstellation natürlich gehabt haben wie ich, gell, diese ganz destruktive und war schon lustig bei uns. Da hat's mir regelrecht zerrissen und das ist ein Lernprozess, um das auch auszuhalten, das zu sehen und die Menschen zu lassen. Weil unser Job ist, den Raum zu schaffen, dass sich alles zeigen darf. Wenn du diese Absicht hast, etwas ändern zu wollen oder es selber nicht auszuhalten, in welchen Elend die gerade rumspringen, magst du den Raum zu.
Ich bin trotzdem ein Fan von beiden. Also ich gebe dir recht, den Raum halten und auch total. Und trotzdem bin ich Fan davon, ich muss Menschen erzählen, was sie für Möglichkeiten haben. Und ich muss Menschen darüber aufklären, was sie für Lernerfahrungen machen können. Und dass da oben einfach noch so viel möglich ist im Gehirn. Und das braucht für mich einfach auch die Form der Aufklärung. Also das ist für mich auch eine Form von Lernen. Also irgendwo brauche ich einen Leuchtstern, wo ich sehen kann, oh, da passiert irgendwas anderes. Was ist da? Ich fühle mich da angezogen. Und auch über Neugier Menschen zu kriegen. Also irgendwas in ihnen anzukurbeln, wo sie merken, hey, okay, ich gebe mich noch nicht ganz auf. Da ist vielleicht irgendwas. Und vielleicht ist es nur ein Strohhalm, aber sich ein bisschen auf den Weg zu machen. Und ich glaube, dass das schon Sinn macht. Also klar ist es okay, dass jemand lernt von sich heraus und sagt dann so, jetzt ist es genug, jetzt mache ich mich auf den Weg. Aber er muss ja auch wissen, wo er dann hingehen kann. Und dann muss er vorher schon mal ein paar Mal irgendwo einen kleinen Anschubser gehabt haben, dass er weiß, da kann ich hingehen. Aber dafür braucht es auch Aufklärung. Also ich glaube, es braucht so dieses beides so. Also ich fühle mich da gerade nicht in der Falle, sondern eher in der Position, dass beides versuche hinzukriegen, so eine Balance halt, ne, von hey, du darfst kommen, hier ist immer Raum, aber ich möchte dir auch erzählen, was du für Möglichkeiten hast. Also ich möchte dich anlocken, ich möchte dich neugierig machen, ich möchte dich ein bisschen herausfordern. Also, so.
Wenn ich jemanden sehe, ich strecke die Hand hin, ich mache ein Angebot.
Genau, das meine ich damit.
Ob der die Hand nimmt.
Das ist nicht in meiner Macht.
Das ist nicht in meiner Macht, sondern ich strecke ihm die Hand hin, da ich, ich arbeite ja ich arbeite sehr im Schattenbereich, komplett. Also ich bin da drin. Das ist mein Job, da hinzuschauen, wo es weh tut. Und ich sage, weil ich gehe definitiv an die Todeszone ran, also ich in auch. Diesen Überleben.
Nur so geht's.
Und ich sage, ich sage immer, pass auf, ich gehe, wenn du hast da, ich sage jetzt mal, du hast da einen Bottich mit Dreck, mit Gülle. Und ich sage, pass auf, da müssen wir durch.
Genau.
Ich verspreche dir, ich gehe mit dir da rein. Ich gehe mit dir da durch. Und ich gehe auf der anderen Seite, warte ich auf dich und gebe dir die Hand, dass du da raus kannst.
Genau, und dann schütteln
wir uns. Aber rein gehst du. Ich sage nur, ich gehe mit. Aber du gehst rein und du entscheidest. Du entscheidest, gehst du da rein. Und wenn da jemand kein Ding hat, dann mache ich es nicht. Das hat keinen Taug. Das hat keinen Taug für mich, weil in dem Bereich, wo ich rumspringe, macht es keinen Sinn.
Aber er muss eine Karotte sehen auf der anderen Seite.
Natürlich.
Und das ist das Ding. Ich muss diese Karotte halten. Weil sonst macht er es auch nicht. Also sonst, oder er bleibt drin. Also ich brauche diese Karotte und ich muss aufklären, wie diese Karotte aussehen kann. Und ich muss diese Karotte vorher erarbeitet haben, sodass es auch Sinn macht.
Wirklich. Ich sag halt, ich habe halt das Beispiel mit mir selbst. Ich kann, wenn ich die Klienten zum Beispiel zu mir hole und meine Eltern leben beide noch. Also ich bin jetzt auch ganz in der Nähe meiner Eltern. Und das ist witzig, wenn ich sagen kann, schau mir her, schau jetzt mich an, schau meine Eltern an, schau an, wie wir miteinander agieren. Und bei manchen kommen dann, ja, was willst du eigentlich, doch alles schön bei dir und alles gut, alles fein. Und dann sage ich, okay, aber jetzt sage ich dir mal, wo ich herkomme. Jetzt sage ich dir mal, was da los war. Und das habe ich an mir gearbeitet. Also dieses Beispiel geben, dieses, pass auf, ich kann dir sagen, was ich an mir selbst gearbeitet habe, gemacht habe, getan habe, gemacht, dass das jetzt so ausschaut. Und dass das jetzt echt
also ist. Also dein eigener Erfahrungsweg.
Und das ist mein eigener Erfahrungsweg und ich kann dann immer sagen, schau an, das ist möglich.
Genau, das meine ich mit
das muss, ist möglich.
Muss zeigen, was möglich ist. Also sonst.
Genau.
Ja, ich glaube, das ist so, das braucht man einfach auch, dass man an anderen sieht, aber das, guck mal, es ist möglich und dass man, weil du hast so schön gesagt, so zu verstehen, dass das ein Spiel ist, aber zu verstehen, dass ich die Macht habe, die Spielregeln selbst zu gestalten, das ist ja was wir nicht gewohnt sind, ne, das diese Selbstermächtigung zu haben. Ich kann dieses Spiel selbst entscheiden. Ich muss nicht wie meine Mutter bleiben. Oder selbst wenn ich ein Stück weit wie meine Mutter geworden bin oder wie mein Vater. Ich habe aber die Möglichkeit, es zu verändern. Und das ist ja, worum es ein Stück weit dazu, geht.
Da ist aber der erste Schritt, erstmal anzuerkennen, dass ich so bin.
Ja, das stimmt.
Weil bevor ich es verändern kann,
das stimmt.
Bevor ich es verändern kann, muss ich es erstmal zu mir holen, muss ich erstmal denken, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern ja sehr nahe zusammenkomme, jetzt sehr nahe beieinander bin und da jeden Tag was an meiner Mutter oder an meinen Vater sehe und der, oh, aha, daher habe ich das. Mhm. Und dann aber das wirklich zu mir zu nehmen. Mhm. Dieses Beobachten und sehen, aha, da schau hin, da ist das also her.
Ja.
Und es aber nicht ablehne, mhm. mehr. Ja. Ist ja klar, dass ich das früher total abgelehnt habe.
Ja,
logisch, ne? Und jetzt, aha, okay. Und jetzt nehme ich es zu mir.
Ja.
Und ich schaue es mir an, ich nehme es mir zu mir und dann dieses freie Entscheiden, nee, behalte ich.
Ist ja, genau,
gar nicht.
Genau.
Behalte ich ist nämlich genau. gar nicht so falsch. Oder es ist vielleicht nicht so ganz die Lösung.
Ja, super.
Könnte ich anders machen.
Sehr gut. Ich glaube, das ist das beste Schlusswort, was wir finden konnten. Jetzt haben wir wirklich eine richtig intensive Reise gemacht. So einmal dadurch und haben aber ein gutes Ende gefunden, finde ich. Also wir sind total gut.
Immer, weißt du schon, es ist, wenn du bereit bist, dich wirklich dem zu stellen, dich dem zu stellen, den Schmerz zu stellen. Hinter dem Schmerz ist die Heilung.
Und die Freiheit.
Genau.
Ich sag immer, hinter dem Schmerz liegt die Freiheit.
Genau, aber du musst halt leider Gottes einmal da durch. Es hilft nichts. Es geht nicht rechts vorbei, es geht nicht links vorbei, es geht nicht oben, nicht unten, es geht einmal mit dich durch.
Und das Gute ist, Claudia, ich kenne immer mehr Menschen, die so tolle Prozessbegleiter sind. Mhm. Ne, also ich mache das seit 20 Jahren, du bist seit vielen Jahren mit im Geschäft. Es gibt so viele gute Leute da draußen.
Ja.
Und ich kann einfach die Menschen immer nur wieder einladen. Nehmt es an. Und es braucht gar nicht immer Jahre. Manchmal braucht es ein Gespräch. Manchmal braucht es vielleicht zwei, genau. drei Gespräche. Aber der Gewinn ist so extrem hoch, wenn du einmal da durchgehst. Weil wie du so schön sagst, halt dahinter liegt Heilung. Oder ich immer sage, dahinter liegt die Freiheit. Dein Leben wird so anders sein. Und ich kann wirklich die Leute nur von Herzen einladen. Nehmt unsere Hände. Also was Besseres,
ja, natürlich.
Besseres kann gar nicht, kann man gar nicht machen.
Weißt du, was immer mein schönster Lohn ist? Und das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Also nicht, dass ich kein Geld nicht brauche, ich muss ja leben.
Wir müssen auch leben.
Aber was das Schönste überhaupt ist, vor allem wenn ich mit Tieren gearbeitet habe, für den Menschen, also mit den Haustieren, da ich ja immer, als ich unterwegs war, und die Tiere arbeiten mir dann zu.
Das tue ich dann leichter,
weil da muss ich nicht so viel erklären. Da sage ich mir immer, schau deine Katz an, schau deinen Hund an, wie war es vorher, wie es jetzt. Und wenn die Tiere das checken und dann arbeiten die mir zu. Und weißt du, was das Schönste ist, wenn du jemanden durch einen richtigen Prozess durchgeführt hast, wo der ausgeschnauft hat, ausgezittert hat und was, also weißt du, weil dieses Nervensystem, das ist ja immer noch in der
hochaktiv.
Ja. Da ist dann wirklich, wenn das mal gesehen werden kann, das ist dann auch körperliche Reaktionen ja dann da. Das ist mit Auszittern, mit, das ist ja alles möglich. Sicher dabei. Und wenn du dann Menschen siehst, wenn sie geheult haben, gerotzt haben, was weiß ich noch alles, und auf einmal durch diesen Trichter durch sind, und du siehst dann die Augen
leuchten. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Die Schönheit eines Menschen, wenn er sich erkannt hat, wie schön die dann werden.
Das stimmt.
Boah, das kannst du mit Worten nicht beschreiben, wenn du das siehst oder wenn da noch ein Tier dabei ist. Und das Tier, alles ist ja nur noch genial.
Das stimmt.
Das Einzige, wo ich nicht mehr mitarbeite, ist mit Kindern. Nicht, weil ich mit Kindern nicht kann, sondern weil das Problem die Eltern sind.
Das stimmt, das Kind ist selten das Problem.
Und das Kind hat aber diesen Loyalitätskonflikt.
Ja, das stimmt.
Und das habe ich mit Tieren nicht.
Du Liebe,
jetzt machen wir Schluss.
Genau. Bevor wir das nächste Thema aufmachen.
Nein, kein Fass aufmachen.
Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, das war ein ganz, ganz schöner Podcast. Claudia, ich verknüpfe Ich verlinke deine Homepage, deine Webseite, deine Kontakte bei Facebook. Bist du bei Insta auch unterwegs oder hauptsächlich?
Bei Insta bin ich nicht viel unterwegs. Wichtiger wäre mein YouTube-Kanal, weil ich habe gerade angefangen, YouTube-Kanal zu machen.
Dann verlinke
ich Bankerl-Gespräche führe, das heißt Gespräche auf Augenhöhe, meistens mit Kolleginnen oder Kollegen, die so ähnlich arbeiten wie ich, wo wirklicher Austausch ist. Und wo wir sehr viel den Menschen mitgeben. Und da bin ich gerade dabei, diesen YouTube-Kanal aufzubauen.
Aufzubauen. Dann verlinke ich den sehr, sehr gerne mit darunter. Okay. Ja. Ihr Lieben, also wie gesagt, wenn ihr Kontakt zu Claudia machen möchtet, du bist online unterwegs, du bist offline unterwegs. Im Moment ist klar, wahrscheinlich ein bisschen mehr online.
Meistens Zoom.
Genau, über Zoom auch. Mhm. Nutzt das herzlich gerne. Wie gesagt, ihr findet die Kontaktdaten hier in den Shownotes. Wenn ihr sagt, ihr möchtet, egal bei wem, holt euch Hilfe. Ich sage es immer oft genug. Ihr wisst, dass ich hier bin. Dafür mache ich das alles. Dafür stehe ich, dafür brenne ich. Das ist einfach meine Leidenschaft. Wenn du sagst, du möchtest diesem ganzen Thema noch mehr Raum geben, lade ich dich herzlich ein. Komm zu Volltreffer Herz. Das ist die Plattform, die ich wirklich gerade auf die Welt gebracht habe sozusagen. Und ich freue mich einfach, wenn wir wachsen, wenn wir uns zusammentun. Und vielleicht findest du sogar ja auch noch den passenden Partner für dich dabei. www.volltreffer-herz.de. Komm gerne vorbei. Ansonsten schreib mich einfach an oder Claudia oder all die anderen Menschen, die auch immer hier in meinen Podcasten Raum haben. Hauptsache, ja, du machst dich auf den Weg. Das ist eigentlich immer so mein Wunsch, mein Credo. Lass uns einfach lieben. Claudia, vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Habt einen schönen Tag. Tschüss!